Heute wollen wir uns mit dem fünften Thema beschäftigen, das in der Serie die Bedeutung des Wortes Gottes für uns ansteht. In der vorhergehenden Predigt aus dieser Reihe haben wir gelernt, dass es in unserem Leben keine sinnvollere Entscheidung gibt, als sich dem Wort Gottes unterzuordnen und ihm die Autorität zuzugestehen, die ihm gebührt. Anzuerkennen, dass es uns den rechten Maßstab für die Gestaltung unseres Lebens liefert, ist allerdings nur eine Sache. Ihm auch zu folgen, ist eine ganz andere Entscheidung. Und in unserer Gesellschaft ist man es gewöhnt, dass es, wie man das so schön sagt, Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Da gibt es ein Verkehrsschild, das die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde festlegt. Aber was soll's, wenn ich es eilig habe? Da hat der Arzt mit Blick auf meine Gesundheit gesagt, weniger Essen, mehr Bewegung. Aber es schmeckt doch so gut. Und es reicht doch, wenn ich im Fernsehen zugucke, wie da 90 Minuten lang Fußballer auf dem Feld hin und her rennen. Um eines kleinen, meist recht kleinen momentanen Vorteils willen, sind wir bereit, Anweisungen zu missachten, die nüchtern betrachtet sinnvoll sind, die nicht gegen uns gerichtet sind, sondern nützlich. Während in unserer Gesellschaft manche Anweisungen, Vorschriften oder Gesetze fragwürdig sein mögen, so können wir nach all dem, was wir bisher über die Bedeutung des Wortes Gottes für uns gelernt haben, eines auf jeden Fall als unverrückbar festhalten: Gottes Wort ist niemals fragwürdig, weil es Gottes Wort ist und weil Gott immer dich und dein Wohl im Sinn hat. Was macht es dann so verlockend, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen? Eigentlich können wir das grundlegende Prinzip schon im dritten Kapitel der Bibel nachlesen. Dort wird beschrieben, wie der erste Versuch Satans bereits erfolgreich war, einen Keil zwischen Gott und die Menschen zu treiben. 1. Mose 3, Vers 4 bis 6 heißt es. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass es eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, und er aß auch. Welchen Schaden und Probleme diese Entscheidung, Gottes Anweisung zu missachten, mit sich gebracht hat, ist uns, glaube ich, so klar wie kaum irgendetwas anderes. Dennoch lassen wir uns immer wieder verführen. Warum? Es geht immer nach dem gleichen Prinzip. Wir sehen etwas, was uns Lust macht, was für uns begehrenswert ist, und wir nehmen es einfach. War da noch was? Gottes Wort sagt was anderes? Na und? Im Nachhinein bekommen wir meist ein schlechtes Gewissen, weil uns bewusst wird, dass es nicht recht war, vor allen Dingen, wenn wir die Konsequenzen zu spüren bekommen. Warum fallen wir trotzdem immer wieder darauf rein? Ich denke, das liegt daran, dass wir in unserem Herzen nicht bewusst eine wichtige Entscheidung getroffen haben, nämlich die Entscheidung: Ich will dem Wort Gottes gehorchen. Jesus hat diese Entscheidung von Anfang an getroffen und hat uns vorgelebt, dass es möglich ist, sie einzuhalten. Interessanterweise war es bei ihm auch so, dass ziemlich am Anfang, also am Anfang seines öffentlichen Dienstes, der Satan auch versucht hat, sich zwischen ihm und dem Vater hineinzuschieben. Aber bei Jesus hat das nicht geklappt, weil er sich klar entschieden hat. Der Wille des Vaters stand bei ihm unangefochten an der ersten Stelle. Das wollen wir uns einmal im Detail anschauen. Matthäus 4, Vers 1 bis 10. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sagte zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, weiche hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Bevor wir uns einige Details in diesem Bericht ansehen, möchte ich auf zwei grundsätzliche Erkenntnisse hinweisen. Die erste ist, Jesus fällt jede seiner Entscheidungen aufgrund dessen, was das Wort Gottes gesagt hat. Dazu wird erkennbar, dass er jeweils einen Vers aus dem 5. Buch Mose zitiert. Viele von euch wissen vermutlich, dass dieses Buch im Griechischen den Namen Deuteronomion hat und das heißt auf Deutsch zweites Gesetz. Und in diesem Buch hat Mose am Ende seines Lebens und Dienstes noch einmal alle Gebote und Rechtsvorschriften vom Sinai wiederholend zusammengefasst und damit noch einmal den Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk erneuert. Das, was darin aufgeschrieben war, wurde den Israeliten von Kindesbeinen an eingeprägt. Und einen großen Teil davon kannten sie auswendig. Damit konnten sie damals in allen Lebenslagen Entscheidungen treffen, die dem Willen Gottes entsprachen. Dass sich das Volk damals, eigentlich genau wie heute auch, oft nicht darum scherte, lag nicht daran, dass sie das Wort Gottes nicht gekannt hätten, sondern dass es ihnen auch wiederum nicht so wichtig war, dass sie es getan hätten. Wir können also festhalten, dass Jesus nicht besser vorbereitet war als die anderen Juden zu seiner Zeit, sondern dass das Wort Gottes für ihn nur einen viel größeren, einen viel tieferen, wichtigeren Stellenwert hatte. Und warum war das so? Weil er in der Tiefe seines Herzens davon durchdrungen war, dass in seinem Leben nichts anderes Sinn und Ziel geben konnte, als sich an das Wort und damit an den Willen Gottes zu halten. Und das zweite Detail ist, dass Jesus nach seiner Taufe, bei der der Heilige Geist über ihn gekommen war, Matthäus 3,16, und ihn erfüllt hatte, sich der Führung des Geistes anvertraut hat. Hier im Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Er wurde geführt, nicht getrieben. Das heißt, er ist ihm gefolgt. Und wir können sicher sein, dass der Geist sich, als sie dort angekommen waren, sich nicht zurückgezogen hat, sondern bei ihm oder in ihm geblieben ist. Denn wenn wir im nächsten Vers lesen, und als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, dann ging es ja bei dem Fasten nicht darum herauszufinden, wie lange man ohne Nahrung auskommt, sondern darum, sich ausschließlich und ohne jegliche Ablenkung auf Gott auszurichten. Und das ist für uns Menschen nur mit dem Beistand. Zeit das rechte Wort parat war, wenn er in einer Entscheidungssituation gestanden hat. Und das gilt für uns genauso. Jesus hat das bereits seinen Jüngern eingeschärft. Lukas 12, Vers 11 und 12 heißt, sorgt nicht, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist sorgt nicht dafür, dass wir gehorsam sind, sondern stellt sicher, dass uns klar wird, wem wir gehorchen wollen und in welcher Weise wir Gott gehorchen. Wenn wir uns nun mit der Frage beschäftigen wollen, warum wir dem Wort Gottes gehorchen, oder wie man diese Frage heutzutage stellt, was es uns bringt, wenn wir dem Wort Gottes gehorchen, dann sollten wir als erstes dabei festhalten, was nicht unsere Gründe sein sollten. Es war ein weit verbreiteter Irrglauben des moralisierenden Christentums des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem die Gläubigen indoktriniert worden sind, sie müssten dem Wort Gottes gehorchen, damit sie ihr Heil nicht verlieren. Oder wie man es einfacher ausgedrückt hat, damit sie nicht in die Hölle kommen. Oder damit nicht die Strafe Gottes über sie kommt. Beide Behauptungen widersprechen ganz klar dem Wort Gottes. Zum einen hat Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 und 9 geschrieben, denn aus Gnade seid ihr gerettet aus Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Nicht aus Werken. Niemand kann sich sein Heil durch Werke verdienen oder erhalten. Alle anderslautenden Behauptungen sind Irrlehre. Und was die Strafe für Ungehorsam betrifft, so ist die Prophetie über Jesus in Jesaja 53, Vers 5 eindeutig. Doch er ward durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und niemand sollte so überheblich sein und behaupten, dass Jesus zwar für alle Sünden der Welt gestorben ist, nur nicht für seine. Er müsse die Strafe für sich selber auf sich nehmen. Wer das behauptet, stellt letztlich Gott und sein Wort als Lüge dar. Und ich kann euch nur davon abraten, das zu tun. Wir müssen uns nichts verdienen, wenn wir dem Wort Gottes gehorchen. Warum sollen wir es dann tun? Um drei Gründe zu erkennen, wollen wir uns den gelesenen Bibeltext genauer anschauen. In Vers 2 bis 4 lesen wir, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir können, glaube ich, sicher gut nachvollziehen, dass Jesus nach 40 Tagen Fasten Hunger hatte und dass er den so bald wie möglich stillen wollte. Als ihm einige Zeit später eine große Volksmenge den ganzen Tag lang zugehört hatte und am Abend hungrig war, hatte er auch ohne zu zögern mit der Brotvermehrung ein beeindruckendes Wunder vollbracht. Warum also nicht auch hier, wo sein Hunger sicher noch größer war? Die Begründung steht in Vers 4. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das tägliche Brot, das der Körper zum Leben braucht, hat Gott seinem Volk von Anfang an zugesagt. Und darauf weist Jesus etwas später in der Bergpredigt noch einmal ausdrücklich hin. Matthäus 6, Vers 31 und 32. So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Nach diesem allen trachten die Nationen, also die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Deshalb war es nicht nur überflüssig, dafür ein Wunder vollbringen zu wollen, sondern es wäre geradezu Misstrauen gegenüber Gottes Zusage gewesen. Und Jesus verlässt sich hier vollständig auf den Vater. Und wisst ihr übrigens, was Gott als erstes getan hat, nachdem der Satan abgezogen war? Vers 11. Und siehe, Engel kamen und dienten ihm. Außerdem macht Jesus in dem Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3 klar, dass es etwas Wichtigeres gibt. Es reicht für uns Menschen nicht, wenn wir uns nur durch Speise für den Körper am Leben erhalten wollen. Es gibt etwas, was nicht auf der Erde wächst, was wir aber für ein erfülltes Leben brauchen und was wir nur von Gott empfangen können. Und das ist das Wort Gottes. Und zwar jedes Wort, das er zu uns spricht. Mit jedes meine ich natürlich nicht alle auf einmal, aber jedes einzelne, das er in unsere Situation hineinspricht. Eigentlich wissen wir das. Du kannst noch so gut gegessen haben und satt sein, trotzdem ist dir das Leben verleidet, weil die Umstände, in denen du dich befindest, schwierig sind, weil deine Seele unzufrieden ist oder weil dir in deinem Leben Sinn und Ziel verloren gegangen sind. Und dann kannst du in dich hineinstopfen, was du willst. Nichts wird diesen Hunger oder diese Leere in dir ausfüllen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in solche Situationen durch Gottes Reden, sei es durch die Bibel, durch Worte, die andere mir von ihm weitergegeben haben, oder durch die er direkt in mein Herz hinein gesprochen hat, wieder aufgestellt, zufrieden gestellt worden bin. Und immer wieder habe ich es auch staunend sehen können, wie andere, mit denen ich über ihre Situation gesprochen habe, aufgestellt worden sind. Nicht, weil ich ihnen irgendwas gesagt hätte, sondern weil sie in dem Getöse ihrer Situation auf einmal wieder die Stimme ihres Herrn gehört haben. Der erste Grund, warum wir auf das Wort Gottes hören, es an- und ernst nehmen, kurz ihm gehorchen, ist, dass es uns wahres Leben verschafft. Ein Leben, in dem die Proportionen wieder stimmen. Ein Leben, in dem wir das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können. Indem wir wieder von unserem Gott mehr beeindruckt sind als von den Problemen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Ein Leben, in dem wir das Ziel nicht mehr aus den Augen verloren haben, das es gilt zu erreichen. Der zweite Grund, warum wir dem Wort Gottes gehorchen, ist, dass es uns zuverlässige Erkenntnis über Gott schenkt. Diese Wahrheit können wir besser verstehen, wenn wir die nächsten drei Verse anschauen. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und er spricht zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Diese zweite Versuche hat mich bereits fasziniert, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Offensichtlich kennt der Teufel die Bibel auch und benutzt das, was im Psalm 91, Vers 11 und 12 steht, um Jesus dazu zu bringen, etwas zu tun, was gegen den Willen Gottes ist, was nicht recht ist. Der Teufel zitiert diesen Vers korrekt. Aber in diesem Fall ist es nicht Wort Gottes. Es ist dieselbe Kette von 25 Wörtern auf Deutsch, aber es ist nicht von Gott. Es ist nicht Gott, der da spricht. Das, was wir daraus lernen können, ist und mitnehmen müssen, dass das Wort Gottes auch missbraucht werden kann. Und dann sollten wir ihm nicht gehorchen. Aber wie finden wir heraus, wann wir gehorchen, wann wir tun sollen, was wir hören oder wann besser nicht? Jesus hat offensichtlich mit traumwandlerischer Sicherheit sofort darauf die Antwort gegeben, die den Versucher entlarvt hat und gleichzeitig klargestellt hat, was Gott dazu zu sagen hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Woher wusste Jesus, dass das erste Zitat nicht Gottes Reden war und woher kam ihm so schnell diese Aussage aus 5. Mose 6, Vers 16? Genau an dieser Stelle kommt zum Zug, dass Jesus dem Wort Gottes gehorsam war. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das Gleichnis vom guten Hirten in den Sinn gekommen. Johannes 10, Vers 4 und 5 lesen wir, wenn er, der Hirte, die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Sie vertrauen, sie folgen ihr. Was macht die Stimme des Hirten so anders im Vergleich zu der eines Fremden? Wenn auch die intellektuellen Fähigkeiten eines Schafs alles andere als beeindruckend sind, so reichen sie doch, die Stimme des Herrn von der anderer Menschen zu unterscheiden. Oder zumindestens einige Befehle zu verstehen. Woher kommt das? Sie haben den Mann und seine Stimme und das, was dabei für sie herausgekommen ist, als zusammengehörig erlebt. Sie haben erfahren, dass er dafür sorgt, es immer gut mit ihnen meint. Ihnen wurde die Stimme nicht eingeprägt, indem sie Kopfhörer übergestülpt bekamen und ihnen dann die Bibel vorgelesen worden ist, sondern sie wurden trainiert. Er hat etwas gesagt und sie haben erlebt, was das bedeutet. So wurde diese Stimme etwas Besonderes für sie. Und wenn jemand anders genau das Gleiche gesagt hat, so war es doch etwas anderes für sie, Vers 5. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Und für uns gilt eigentlich das gleiche Prinzip. Wir können noch so viel in der Bibel lesen oder Predigten hören, daraus entsteht letztlich kein Vertrauensverhältnis zu Gott. Das wächst genau dann, wenn du anfängst, darauf zu hören. Also wenn du dem gehorchst, was Gott gesagt hat. Um es einmal ganz unverblümt zu sagen, wenn du dich ständig fragst oder sagen musst, ich höre nicht, was Gott sagt, oder ich weiß nicht, ob Gott zu mir geredet hat, dann wird es Zeit, dass du anfängst, dem zu gehorchen, was er dir sagt. Ich verspreche dir, auch wenn du anfangs Bedenken hast, ob das, was er sagt, taktisch klug ist oder ob es sich für dich lohnt, du wirst sehr schnell lernen, dass es wahr ist, dass er für dich sorgt und dass er es immer gut mit dir meint. Und die Chancen stehen sehr gut, dass wir schneller als die Schafe lernen, was seine Stimme ist. Und du wirst die Erfahrung machen, jemand, der etwas über oder von Gott sagt, hörst du und du weißt sofort und mühelos, das kommt von Gott oder das kommt nicht von Gott. Deshalb hatte Jesus keine Mühe, den Teufel in dieser Versuchung sofort zu durchschauen und zu hören, was der Vater durch den Heiligen Geist dagegen hielt. Jesus hörte immer auf die Stimme seines Vaters und er gehorchte dem, was er sagt. Deshalb war ihm jede andere Stimme fremd und er widerstand dem, was er gehört hat und nicht von Gott kam. Ihr seht, ein wirklich guter Grund, dem Wort Gottes zu gehorchen. Kommen wir noch zu einem dritten Grund, dem Wort Gottes zu gehorchen. Den können wir in den verbleibenden Versen des Textes 8 bis 10 entdecken. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Für jeden Menschen gibt es Sinn und Ziel im Leben. Etwas, was wir einmal erreichen wollen. Kleine Kinder haben davon keine Ahnung, aber spätestens, wenn sie in das Alter kommen, in dem sie sich mit ihrer Berufswahl beschäftigen, wird das eine wichtige Frage. Und wenn wir uns selbst betrachten oder umschauen, dann wird deutlich, dass es ganz verschiedene Entwicklungen gibt, die dabei ablaufen. Manche haben gar keine Wahl. Sie sind so in die Familie und ihren Betrieb eingebunden, dass von vornherein klar ist, wo ihr Platz im Leben ist. Manche werden das Opfer des Ehrgeizes ihrer Eltern. Andere haben gar nicht die Möglichkeit, das zu erreichen, was sie sich eigentlich wünschen. Oder müssen sich mühsam durchkämpfen, um ans Ziel zu kommen, das sie sich gesetzt haben. Und manchen fällt das, was sie erreichen wollen, sozusagen in den Schoß. Sind die Menschen, die die Wahl hatten, glücklicher im Vergleich zu denen, die fremdbestimmt waren? Interessanterweise hat man festgestellt, dass das nicht so ist. Denn es gibt eine wichtigere Frage. Was für eine Art von Ziel willst du in deinem Leben erreichen? Und das Ziel ist viel mehr als Beruf, das Ansehen oder der Besitz, den ich erwerben will. Es geht letztlich darum, ob ich Erfüllung in meinem Leben finde. Ich will versuchen, das an einem Beispiel zu erklären. Wenn du Studium und weiteren langen Jahren harter Arbeit eine Professur ergattert hast, dann steht das Einkommen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den du dafür getrieben hast. Es kann frustrierend sein, wenn dein Doktorand, der 20 Jahre jünger ist, nach seinem Abschluss in die Industrie geht und als Einstiegsgehalt mehr kriegt als sein schon ergrauender Doktorvater. Aber wenn es dir nicht um Geld geht, sondern wenn du Freude daran hast, Neues zu entdecken, dich durchzubeißen, um Dinge zu verstehen, die bisher niemand durchschaut hat, dann wirst du es nicht bereuen, diese Mühen auf dich genommen zu haben. Wo ist mein Platz an dem ich Erfüllung finde. Ich persönlich bin der Meinung, dass es für die meisten von uns mehr als einen Platz gibt, an dem wir glücklich werden können. Wir können vermutlich an den meisten Plätzen Erfüllung finden, wir müssen nur die rechte Einstellung dazu haben. Das ist mit unserer begrenzten Einsicht allerdings oftmals nicht einfach. Aber wir sind in der glücklichen Lage, nicht alleine damit klarkommen zu müssen. Weil wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, haben wir einen Beistand zur Seite gestellt bekommen, der uns alle Hilfe geben will, die wir brauchen, um an irgendwelchen Kreuzungspunkten den richtigen Weg einzuschlagen. Wichtig ist dabei nur, sein Reden ernst zu nehmen und dem zu folgen, was er uns sagt. Und damit sind wir wieder beim Thema, dem Wort Gottes gehorchen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil es in dieser Welt einen gibt, der das liebend gern verhindern will. Ich hatte anfangs bereits erwähnt, wie die erste Versuchung abgelaufen ist. Gott hatte für Adam und Eva ein Leben vorgesehen, von dem man sagen muss, einen erfüllteren Sinn kann menschliches Leben gar nicht haben, als das, was Gott für sie vorgesehen hatte. Es gab für sie nur eine einzige Einschränkung. Sie sollten akzeptieren, dass Gott ihr Herr ist. Und das geschah dadurch, dass sie von diesem einen Baum keine Frucht essen sollten. Es bestand auch gar keine Notwendigkeit, davon zu essen, denn alles, was sie brauchten, war im Überfluss vorhanden. Es ging in Wahrheit nur darum, dass sie sich dafür entscheiden, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und wenn an dieser Stelle Eva sich einen Floh ins Ohr hat setzen lassen, dann ist es der Grund, dass damals Satan das Gleiche wie heute wollte, nämlich nichts anderes als uns Menschen unglücklich zu machen. Ihnen Sinn und Ziel zu rauben und Herrschaft über sie zu gewinnen. Bei Jesus hat dieser Versuch nicht geklappt. Jesus ließ sich nicht um Sinn und Ziel in seinem Leben bringen. In Johannes 10, Vers 10 hat er das so formuliert: Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Daran hat er festgehalten, weil er wusste, dass es in seinem Leben nichts Besseres und nichts Wichtigeres gibt, als genau dies, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und die buchstäblich grundlegende Entscheidung hat er im letzten Vers unseres Textes proklamiert. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, anbeten und ihm allein dienen. In dieser Aussage, ihm allein dienen, steckt auch die Entscheidung, von niemand sonst Weisungen oder Befehle anzunehmen, sondern nur Gott zu gehorchen. Diese Einstellung, diese Grundhaltung gab ihm seine Unerschütterlichkeit. Sie befähigte ihn, an dem festzuhalten, wozu ihn der Vater auf die Erde gesandt hatte. Aufgrund dieser Einstellung wusste er auch, dass es in seinem Leben nichts Besseres und Sinnvolleres gab, als genau die Stellung einzunehmen, an der er stand. Was können wir daraus lernen? Wenn du darüber nachdenkst, wozu du es bisher in deinem Leben gebracht hast, was löst dann dieser Gedanke in dir aus? Kann dir der Versucher dann Ideen in den Kopf setzen wie: Schau dir mal an, wie wenig du bisher erreicht hast. Andere sind in deinem Alter viel weiter. Sie haben viel mehr erreicht. Los, setz dich endlich in Bewegung und mach hin, dass du auch so weit kommst. Oder das andere Extrem, das kennen wir auch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, wo ein reicher Bauer, dessen Ernte groß war, zu sich gesagt hat: Ich will meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Bist du dir bewusst, dass dein Leben viel mehr ist als Essen und Trinken und gesellschaftliches Ansehen? Nimmst du wahr, dass du an dem Platz, an dem du jetzt stehst, nicht alleine bist, sondern dass der Herr mit dir oder genauer gesagt in dir ist? Und dass das Einzige, was dir Vorteile bringt, das ist, dass du dort bleibst, wo du stehst, wenn er zu dir sagt, warte. Und dass du dich dann auf den Weg machst und in die Richtung gehst, von der er sagt, geh. Wenn ich in meinem Herzen die Gewissheit habe, was ich dass ich jetzt an einem richtigen Platz bin, dann habe ich den Frieden in mir, egal was außen herum abläuft. Dann bin ich, wie man im Deutschen sagt, zufrieden. In dieser Lage werde ich, wie Jesus, dem Teufel auch in seine Schranken verweisen, wenn er mich aus diesem gottgewirkten Frieden herauslocken will. Ich lasse mich nicht länger in Frage stellen und mich in die Gefahr bringen, den gleichen Fehler zu machen wie Eva. Wenn ich meinen Platz noch finden muss, dann traue ich mich dazu, weil ich Gottes Beistand habe. Ich traue mich, nach meinem Ziel Ausschau zu halten und mich auf den Weg zu machen. Und wenn ich den nächsten Schritt erkenne, den ich gehen soll, dann tue ich ihn, so wie Abraham das auch getan hat. 1. Mose Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ging hin, so wie der Herr zu ihm geredet hatte. Es ist möglich und es ist sicher, dem Reden Gottes gehorsam zu sein. Ich komme zum Schluss. Wenn wir beim Nachdenken über die Bedeutung des Wortes Gottes den Grundsatz, dem Wort Gottes gehorchen, für uns beherzigen, so tun wir das nicht, weil Gott das will oder weil er was davon hat, sondern weil es für uns gut ist. Wir haben Nutzen davon. Gott redet zu uns, weil er uns liebt, weil er für uns sorgt, weil er allein wirklich weiß, was wir brauchen. Und wenn wir Gott gehorchen, hat das drei wichtige Auswirkungen, die wir heute vor Augen geführt bekommen haben. Gottes Wort zu gehorchen schafft wahres Leben in uns. Wir bekommen Erkenntnis über Gott geschenkt und wir können Sinn und Ziel unseres Lebens erkennen und auch erreichen. Deshalb ist es klug, sich zu entscheiden: Ich gehorche dem Wort Gottes. Amen.